Hauptsache raus, der Outdoor-Podcast.
Hallo und herzlich willkommen bei Hauptsache raus, dem Podcast des Outdoor-Magazins. Mein Name ist Kerstin Rothart. Ich bin seit 2004 Reiseredakteurin bei Outdoor, bin viel in den Alpen unterwegs, in Deutschland, manchmal auch in Norwegen, also immer wieder gerne auch in Skandinavien. Und heute möchte ich den Erik van de Perre als Podcast-Gast begrüßen. Hallo Erik.
Hallo Kerstin, grüß dich.
Der Erik, der ist seit fast 30 Jahren Buchautor und Bildjournalist, hat Schwerpunkte in Norwegen und Korsika. Von Korsika haben wir jetzt auch eine sehr schöne Geschichte in der aktuellen Outdoor, die wir momentan produzieren. Das ist die 822, also wen es interessiert, der kann gern ab dem 12.07. liegt die am Kiosk auch mal reinlesen. Da ist eine Geschichte vom Erik drin. Aber Erik ist auch Experte für Island, hat da auch viele Bücher geschrieben, drei davon allein im Konrad Stein Verlag. Eins geht um die Ringstraße, also ist eher die Roadtrip-Tour. Dann hat er eins über Klassiker geschrieben und eins zum Thema Tagestouren erscheint, verbessere mich, wenn ich mich verhau, Erik, bis Ende Juli, auch wieder im Konrad Stein Verlag. Das passt so, ne?
So ist es.
Genau, also das volle Expertenwissen zum Thema Island. Und genau darum soll die heutige Episode von Hauptsache raus auch gehen, nämlich um das Naturparadies Island. Der Erik war natürlich schon öfters da. Erik, wie oft warst du denn schon in Island?
Gute Frage, da müsste ich, glaube ich, jetzt echt durchrechnen. Also ich weiß, dass ich insgesamt 4 Jahre da gelebt habe, mal am Stück. Und ansonsten würde ich sagen, mindestens einmal im Jahr zieht es mich wieder auf meine Insel. Das ist ein bisschen so wie eine zweite Heimat geworden, sagen wir mal.
Das klingt so. Ich meine, wenn man da einmal im Jahr hingeht und 4 Jahre dort gelebt hat, also bist du schon, naja, halber Isländer.
So ist es.
Wie muss ich mir das auf Island vorstellen, so als Laie oder vielleicht noch nie dahin gereist? Ist es da noch so richtig wild? Ist es noch das Naturparadies?
Man sagt ja immer, und das stimmt wohl auch, dass Island so ein bisschen die letzte Wildnis Europas ist. Wobei ich allerdings sagen muss, dass diese Wildnis natürlich im Moment auch ein bisschen bedroht wird. Zum einen durch die Industrieinteressen, ne? Wasserkraftwerke zum Beispiel, Aluminiumfabriken. Zum anderen auch eben durch die sehr vielen Besucher. Und das führt ein bisschen dazu, dass hier und da natürlich auch Eingriffe stattfinden, neue Wege entstehen, wo man manchmal denkt, muss das alles sein? Muss man wirklich jeden Winkel erschließen?
Aber ja, und auch da, wo früher irgendwelche Schotterpisten waren, wird jetzt vielleicht asphaltiert, damit die Leute leichter hinkommen, ne?
Genau, und als Offroad-Fahrer hat man natürlich lieber diese Offroad-Pisten gesehen. Jetzt ist da oft so ein richtiger Highway. Naja, man muss Kompromisse machen, sage ich mal, ne?
Aber man findet nach wie vor wilde Ecken.
Auf jeden Fall. Also sobald man ein bisschen die Hauptstraßen verlässt, dann findet man schon seine Wildnis.
Also ist das Island doch noch recht wild und wirklich Naturparadies. Da wäre ich auch schon bei der nächsten Frage, nämlich was fasziniert dich da am meisten auf dieser Insel?
Also ich fange mal an, ganz weit weg, also vor über 30 Jahren bin ich das erste Mal da hingekommen, kurz nach dem Studium, weil ich mich in erster Linie für diesen Vulkanismus auf der Insel interessiert habe.
Du bist ist auch gelernter auch, Geologe, ne?
Ja, genau.
Ja, da liegt das ja nahe.
Und da ist es auch, was mich bisher am meisten fasziniert, der Vulkanismus und in seinen ganzen Facetten, wie er diese Insel geprägt hat und immer noch prägt, denn so alle 4-5 Jahre bricht im Schnitt immer noch ein Vulkan aus, zuletzt vor einem Jahr. Und das ist immer wieder faszinierend, ne? Das prägt auch so ein bisschen die Leute, die dort wohnen. Wenn man so sieht, irgendwo auf der Welt bricht ein Vulkan aus, meistens flüchten die Leute weg. Mhm. Auf Island ist das anders. Die Isländer sind dann alle begeistert, packen schnell das Auto, Kind und Kegel, wird ins Auto verfrachtet. Wenn es geht, vielleicht auch noch eine Bratpfanne und ein paar Eier und Speck. Und dann geht es zum Vulkan. Man sichert sich die besten Plätze und schaut, ob man vielleicht auf der neuen Lava nicht sogar noch ein paar Spiegeleier braten kann.
Okay, das ist natürlich ein anderer Umgang, als man das so erwarten würde mit
ja,
einem Vulkanausbruch.
Das hängt natürlich auch mit der Art des Vulkanismus zusammen. Ne? Also meistens sind das keine explosiven Ausbrüche, sondern die Lava fließt aus, bildet Lavafontäne und dann ja, ist das schon schön, wenn man da quasi sich das Schauspiel recht ungefährdet aus nächster Nähe anschauen kann. Ne?
Die Bilder gingen ja letztes Jahr noch. Die haben es auch gelernt, damit umzugehen. Ich denke, die sind dann auch nicht so unvorsichtig, dass sie extrem nah rangehen. Oder die wissen wahrscheinlich auch, wie sie mit dem Vulkan umzugehen haben, ein Stück weit, soweit man das überhaupt wissen kann.
Ja, das ist wohl so.
Ja, ja und drüber raus, also ich denke da auch an das Hochland oder die vielen Wasserfälle
Klar, der Vulkanismus,
oder die wilden Westfjorde oben.
Genau. Der Vulkanismus ist natürlich nur ein Aspekt. Es geht ja darum, dass Island so viele verschiedene Arten von Natur zu bieten hat. Ne? Es gibt ja die Steilküsten, vor allem im Nordwesten, Hornstrandir, Látrabjarg, riesige Vogelberge. Es gibt
sind
natürlich
auch recht seltene Vögel da, wenn ich nicht irre, die da hinkommen. Papageitaucher auf alle Fälle?
Ja, Papageitaucher, Trottellummen, Tortalgen. Mhm. Seeadler gibt es auch.
Also das kann man da auch alles beobachten, wenn man
ja,
in der wilden Ecke ist.
Gerade so diese Vogelberge, wie zum Beispiel Látrabjarg, da reden wir wirklich von Millionen von Seevögeln. Ne?
Ja.
Und dann natürlich auf der anderen Seite gibt es das karge Hochland, wo man tagelang durch die Wüste läuft. Das ist eine Sache, wo man sich oft wundert. Also viele Leute denken, Island und Wüste, das passt doch nicht so. Man stellt sich die Wüste vor in Afrika und denkt, Island, das ist doch kalt und da denkt man ja an Gletscher und so weiter. Aber das Inland ist genauso Wüste wie zum Beispiel in Nordafrika, nur dass der Sand schwarz und nicht gelb ist.
Ja, Wüste definiert sich ja, glaube ich, auch über den durchschnittlichen Jahresniederschlag, ne?
Ja, wobei das in Island dann auch wieder ein bisschen anders ist, denn es ist nicht so, dass diese Gebiete gar keinen Niederschlag bekommen.
Ja.
Im Gegenteil, es fällt da schon eine Menge Regen und Schnee, nur der Niederschlag sickert ja gerade direkt ins Erdreich und deswegen wächst da trotzdem nichts, ne?
Ah,
Und Sandstürme gibt es ja auch, genauso wie in der Sahara. Ich habe es einmal erlebt. Das ist schon ein Erlebnis. Da hat man echt Respekt. Damals war ich mit dem Auto unterwegs, irgendwo an der Südküste und da war Nordwind.
Yeah.
Und wenn da so ein Sandsturm auf dich losgeht, dann bleibt man einfach stehen. Dann kannst du nichts machen. Du siehst überhaupt nicht mehr, wo die Straße endet. Und da hat man schon Respekt. Ich habe ja Geschichten gehört von Leuten, die da mit dem Auto durch so einen Sandsturm gefahren sind, wo das Auto dann richtig gesandstrahlt wurde. Ne?
Ja, da kann man es neu lackieren hinterher.
Ja.
Rost weg, alles weg. Ja gut, aber damit, das hätte ich jetzt auch nicht als erstes zusammengebracht, Sandstürme und Island. Das ist ja auch ganz interessant.
Also in manchen Gebieten ist das auch für Wanderer eine Sache, wo man sich doch Gedanken machen muss. Ne, gerade so in der Nähe der Askja zum Beispiel, das ist im östlichen Hochland, da gibt es Sandstürme, Bimssteinstürme und da sollte man schon aufpassen.
Apropos Ratschläge, angenommen, ich möchte jetzt zum ersten Mal nach Island. Die meisten, die folgen ja der Ringstraße, gucken sich links und rechts der Ringstraße was an. Hältst du das für schlau oder kannst du sagen, was man als Island-Neuling machen sollte und was man sich eigentlich sparen kann, weil es vielleicht gar nicht so toll ist, wie man so im ersten Moment denkt?
Ich denke, es hängt in erster Linie auch davon ab, wann man das Land besucht, welche Jahreszeit und wie viel Zeit man hat.
Ja, so als Wanderer mal.
Ja,
ganz,
wenn man jetzt
als Wanderer
als Wanderer die Island besucht, dann ist die Saison sowieso schon so ein bisschen echt auf den Sommer eingeschränkt. Da würde ich sagen, da reden wir von dem Zeitraum von Juni bis Ende August, wenn man direkt in der Nähe der Ringstraße bleibt. Bis
also eigentlich noch, nur 2 Monate lang.
Ja, 2,5 Monate, 3 Monate. Das hat auch damit zu tun, dass man zum Beispiel, wenn man ins Hochland will, auf die Hochlandpisten angewiesen ist. Und die sind halt nur in der Sommersaison geöffnet für den Verkehr. Gerade während der Schnee.
Natürlich einen Allradantrieb.
Nicht für alle. Es
nicht
gibt Pisten,
alle.
Die kann man auch ohne Allrad befahren, zum Beispiel die Kjöler, wenn man jetzt nach Kverravettler oder nach Kärtlingerviertel fahren will. Nur es ist schon so, dass das nur mit vorsichtiger Fahrweise geht. Ne? Und ich würde es auch nicht unbedingt mit einem neuen Auto machen.
Ist das nicht so, dass es im Passus von vielen Mietwagengesellschaften vor Ort einfach drin ist, dass man eigentlich nur mit Allrad, sag ich mal, vom Asphalt runter darf?
Das ist eben, da wollte ich jetzt gerade ansetzen, wenn man mit einem Leihwagen unterwegs ist, ist das nochmal ein bisschen anders. Da steht dann im kleinen Gedrückten genau drin, wenn man bestimmte Straßen nicht befahren darf. Also ausgenommen sind in der Regel ohne Allrad sämtliche F-Straßen. F, das kommt von Fjallavegur, also die Bergstraßen oder Pisten. Und auch einige andere Strecken, die durchs Hochland fahren, die zwar nicht mehr als F-Straße ausgewiesen sind, sondern als normale Straße. Da muss man aufpassen, weil es gibt da eine Route zum Beispiel, die geht nach Landmannalaugar. Die kann man perfekt ohne Allrad fahren. Ja. Aber man darf es nicht mit dem Leihwagen, weil es trotzdem irgendwie als Hochlandstraße gilt. Das ist ein bisschen kompliziert. Also deswegen, wenn man einen Leihwagen mietet, unbedingt das Kleingedrückte lesen oder zur Not mal nachfragen, was man fahren darf und was auf jeden Fall nicht.
Ich wollte gerade sagen, weil vor Ort ist ja dann doch meistens jemand da, der einem die Schlüssel aushändigt. Ja. Meist liegen ja auch irgendwelche Übersichtskarten aus, da kann man sich das ja dann nochmal erklären lassen. Ich bin jetzt also das erste Mal auf Island, bin wahrscheinlich mit dem Flugzeug angereist, habe den Leihwagen übernommen, habe kapiert, wo ich hinfahre, wo ich nicht hinfahre. Folge ich jetzt einfach der Ringstraße oder wie würdest du vorgehen, dass jemand, sag ich mal, von so einem 3 bis 4 Wochen Urlaub unter Wanderaspekten das Beste hat?
Wenn man so viel Zeit hat, würde ich sagen, ist die Ringstraße so als Basis auf jeden Fall schon mal sehr gut. Und dann kann man quasi von der Ringstraße immer wieder mal so Schlenker machen in die Umgebung.
Also die Ringstraße würdest du nach wie vor empfehlen?
Ja, es gibt ja nicht wirklich eine Alternative, wenn man so viel Zeit hat. Es gibt ja halt nur diese eine große Straße, auf der man die Insel umrunden kann. Ja. Und die meisten Wandergebiete liegen doch, zumindest wenn man so Tageswanderungen machen will, die liegen ja in der Nähe von dieser Ringstraße. Mhm. Beziehungsweise 50 bis 100 Kilometer davon entfernt. So bestimmte Schlenker, die sollte man auf jeden Fall machen, ne?
Also die Ringstraße. Welche Schlenker würdest du da empfehlen?
Ja, also zum einen gibt es schon einige schöne Touren, die man machen kann, direkt, wenn man vom Flughafen kommt, auf der Halbinsel Reykjanes. Die wird ja oft so ein bisschen vergessen, aber auch da kann man schon so einiges machen. Da gibt es zum Beispiel eine halbe Stunde Fahren vom Flughafen, diesen Leuchtturm Reykjanesviti. Und da in der Nähe gibt es so verschiedene so Lehrpfade über Vulkanismus. Da sind relativ wenig Leute unterwegs, weil die meisten dann doch nur zu diesem Aussichtspunkt am Leuchtturm fahren. Und eben diese Wanderung, wir sind da so ein paar Male gelaufen, da läuft man dann meistens ziemlich alleine. Ist gut markiert, ist eine schöne Tour so für Anfänger, für Familien auch. Und man erfährt so ein bisschen über den Vulkanismus da.
Das sind man so kann sagen, es ist eigentlich ein ganz guter Einstieg so in das Wesen von Island, also was Island ja auch ausmacht. Ne?
Und dann gibt es natürlich mal, auch Vulkanismus auf, weiß. Auch auf der Halbinsel gibt es ja Fahrrad als Viertel. Das ist ja dieser Vulkan, der letztes Jahr aktiv war. Mhm. Da gibt es auch verschiedene abgesteckte Pfade, die man sehr gut laufen kann. Leider ist der Vulkan nicht mehr aktiv. Ich war das letzte Mal da im September und ein paar Tage später hat er dann seine Tätigkeit erstmal eingestellt.
Naja, das heißt aber. Leider ist relativ, denke ich mal. Ne? Obwohl, wenn du sagst, dass die Isländer recht gut damit umgehen können, finde ich es vielleicht auch schade, dass das Naturschauspiel schon wieder aufgehört hat.
Ja klar, weil so für so eine Art von Vulkanausbrüchen haben die Isländer sogar ein bisschen spöttisch einen Begriff entwickelt. Das sind Tourist Eruptions.
Ah, okay.
Das sind also Vulkanausbrüche, die Asche aufs Konto bringen und nicht unbedingt in der Luft.
Ah, verstehe, weil da die ganzen Leute kommen, sich das angucken.
Ja, man muss sich nur überlegen, vor 12 Jahren, wo der Eyjafjallajökull, das ist ja der Vulkan mit diesem unaussprechlichen Namen.
Der den halben Luftraum über Europa
wenn der aktiv war, das war zunächst auch eine Touristeneruption. Da hatte man auch diese Bilder von Lavafontänen auf dem Fimvörðuhálspass. Und danach, dann hörte der Ausbruch erstmal auf und fing dann wieder an, ein paar Kilometer versetzt, unter der Eiskappe Eyjafjallajökull. Und dann hast du natürlich eine ganz andere Art von Vulkanismus, dann wird das Ganze natürlich explosiv. Und dann hast du diese Aschenregen und alles, was damit zusammenhängt. Und die Gefahr ist ja auf der Halbinsel Reykjanes eher nicht gegeben, außer es würde dort in der Nähe ein Ausbruch jetzt unter dem Meer stattfinden. Und das kann gut sein, dass da demnächst wieder was passiert. Also ich hatte letztens noch ein Interview gelesen mit einem Vulkanologen von der Uni in Reykjavik und es ist nicht undenkbar, sagte er wortwörtlich, dass bis Ende diesen Jahres wieder ein Vulkanausbruch beginnt auf der Halbinsel.
Ja. Dann würde es sich ja lohnen, jetzt langsam die Reise zu planen, hinzufahren, dass man rechtzeitig da ist.
Wenn es so einfach wäre, ne?
Aber es gibt da. Abgesehen von dieser Halbinsel direkt am Flughafen, ne? Dann sind wir ja eigentlich noch am Anfang der Islandreise. Was würdest du weiterempfehlen? Einfach mal im Süden langfahren zuerst, die berühmten Spots einfach abklappern.
Also ein kleines Highlight, das gibt es schon in Kveragerdi, das ist so ein Städtchen, 50 Kilometer östlich von Reykjavik. Von dort kann man zum Beispiel ins Reykjadalir wandern. Das ist eine relativ leichte Wanderung, kann man auch schön mit Kindern machen. Und das ist so ein Bach mit heißen Bädern drin, da kann man in 3 Stunden hoch und wieder zurücklaufen. Das ist etwas, was ich auf jeden Fall empfehlen würde. Und dann
ist ja auch typisch isländisch, ne? Diese heißen Quellen zu nutzen.
Ja, genau. Genau.
Einfach Badezeug oder, weiß nicht, springen die dann nackig rein? Wahrscheinlich, ne?
Nein, es gibt so ganz primitive Umkleiden. Die haben Holzstege angelegt neben diese Bäder. Es gibt ja so einen bestimmten Dutzend verschiedene Bäder. Und je höher man ins Bad geht, desto heißer ist es natürlich. Mhm. Neben diese Holzstege gibt es auch so ganz primitive Umkleiden. Das ist eigentlich also mehr ein bisschen.
Man badet schon in Badedress.
Ja, ja, man geht schon mit Badezeug ins Wasser, aber man kann sich zumindest so ein bisschen umkleiden.
Ja.
Also das geht. Was man denn auf jeden Fall, wenn man genug Zeit hat, auch machen sollte, ist natürlich ein Abstecher Richtung Fimbördehaus oder Lampmannerlöger. Das ist natürlich
sind diese berühmten bunten Berge, ne?
Ja, genau. Das ist natürlich ein Gebiet, was vor allem bei Trekkern bekannt ist, Leute, die mehrtägige Touren machen. Aber es ist auch lohnenswert, wenn man Tagestouren macht. Wenn man jetzt nicht über einen Geländewagen verfügt und da trotzdem hingehen möchte, dann kann man ja auch mit dem Bus ganz bequem dorthin fahren. Auch
von
wenn man
Reykjavik
sagt,
aus.
Ja, von Reykjavik oder eben, und das ist etwas, was wir selber schon öfters ausprobiert haben, man parkt zum Beispiel den Leihwagen in Hetla oder in Kvolsvöllur. Das sind so Orte, so circa 100 Kilometer östlich von Reykjavik. Man parkt dort das Auto, steigt dann auf den Bus um und fährt nach Lampmannerlögar oder nach Thorsmörk. Und wenn man zum Beispiel diesen Lögerfigur wandern will oder man will nur in Lampmannerlögar ein-, zweimal Tagestour machen, dann kann man zum Beispiel auch so einen Buspass kaufen. Mhm. Dann kann man an einem Ort zum Beispiel aussteigen, zum Beispiel in Skogar, und dann wandert man über die Berge, über den Pass Fimbördehals runter nach Thorsmörk in 1 oder 2 Tagen und fährt von dort mit dem gleichen Pass mit dem Bus wieder zurück zum Auto.
Okay, ja, das klingt ja ganz gut.
Ja, das ist eine Möglichkeit.
Dass man nicht mit 2 Leihautos operieren muss oder sich einen Fahrdienst organisieren.
Genau. Also das ist natürlich ein Gebiet, was ich auf jeden Fall sehr gerne empfehle immer. Das einzige Problem ist, man ist da natürlich nicht alleine. Das ist, Lampmannerlögar ist schon so ein bisschen der Hotspot im Hochland.
Ja, man kennt es ja auch von Fotos einfach, ne? Also das ist
klar.
Schon faszinierend, wenn
man
das
kommt
sieht.
Auch nur dorthin von, sagen wir mal, so Ende Juni, Anfang Juli, das hängt ein bisschen von der Schneeschmelze ab, bis Anfang September.
Ja gut, dann ist der Zeitraum begrenzt, jeder wird sehen, Island ist gerade ein bisschen hip bei den Menschen, dass die da hinreisen, das ist klar, dass man da nicht ganz alleine ist.
Wenn man die Möglichkeit hat, die nicht unbedingt im Hochsommer reisen zu müssen, sondern zum Beispiel schon im Juni oder Ende August, dann würde ich das eher machen, weil dann ist es ein bisschen ruhiger. Ja. Juli bis Mitte August ist eigentlich sehr, sehr voll alles. Danach geht es schon wieder ein bisschen besser.
Okay, also die Reise schlau planen, dass man da vielleicht dort eben erst ist, wenn entweder ganz zu Anfang der Saison oder gegen Ausklang schon wieder.
Ja. Was man dann auf jeden Fall auch einplanen muss, das ist Skaftafettel. Das war früher ein eigener Nationalpark, der hieß Nationalpark Skaftafettel. Das ist jetzt aber seit einigen Jahren aufgegangen in diesem viel größeren Nationalpark Vatnajökull.
Skaftafettel ist auch noch alles so im Süden von Island.
Das ist auch im Süden, das ist dann schon wieder, sage ich mal, 1 bis 2 Autostunden weiter nach Osten. Mhm. Also wir reisen jetzt quasi in Uhrzeigersinn
um die Insel. Ja, auf der Ringstraße entlang. Ja.
Genau. Und Skaftafettel, dreht sich da alles um die Gletscher. Mhm. Es gibt einige sehr schöne
Touren. Also der nächste Aspekt nach Vulkanismus und bunten Bergen.
Genau. Mhm. Also sehr schöne Tour ist da zum Beispiel zum Kristinartindar. Da kann man sich dann noch entscheiden bei sehr guter Sicht. Und wenn man ein bisschen schwindelfrei und trittsicher genug ist, dann kann man bis auf den Gipfel. Und da hat man einen Wahnsinnsausblick über weite Teile von Südisland. Mhm. Wenn man nun sagt, okay, das ist mir ein bisschen zu heikel, ich bin nicht ganz so schwindelfrei oder das Wetter ist eh nicht so gut, dass man ab einer gewissen Höhe keine Sicht mehr hat, dann bleibt man unten, geht am Fuß von dem Gipfel über die Hochebene, die Skaftafellshäde rüber und geht dann auf der anderen Seite an der Kante wieder entlang zurück.
Jetzt muss ich ganz kurz eingrätschen, Erik. Das sind alles super Wandertipps, die findet man auch in deinen Büchern wahrscheinlich alle.
So ist es,
genau. Weil das kann sich jetzt, ich fürchte, kein Mensch merken, vor allem kein Island-Neuling, der noch nie vor Ort war. Mir geht's auch so, ich höre immer so die Highlights raus, was du sagst, wofür die Gegend steht, aber allein die isländischen Namen, das ist für, sag ich mal, Mitteleuropäer ein bisschen schwer, sich das zu merken. Also nochmal der Verweis, man findet es auch in deinen Büchern und kann es da dann nochmal nachvollziehen. Okay.
Ja, also dann geht man jetzt auf der Ringstraße weiter. Dann gibt es auch im Osten so einige Wege, die sehr beliebt geworden sind mittlerweile.
Der Osten war doch sonst immer so ein bisschen verhaltener vom Tourismus her, ne?
Ja, also es gibt eine Tour, die hat in den letzten Jahren dank Instagram und Facebook sehr viel Bekanntheit bekommen. Das ist die Stuttlagil. Sehr einfache Tour, man läuft da nur hin und zurück 2 Stunden.
Ach Gott.
Aber es ist eben spannend natürlich, weil dort der Gletscherfluss Jökulsá á Dal so eine ganz tiefe Schlucht ausgehobelt hat und die wird ja gesäumt von sehr schönen Basaltsäulen.
Das ist also ein einfacher Zugang so zu einer richtig wilden Seite Islands. Ja. Mhm.
Wenn man dann weiterreist im Nordosten, da würde ich auf jeden Fall genug Zeit einplanen. Das heißt auf jeden Fall 3-4 Tage. Mhm. Denn da gibt es gleich 2 Leckerbissen. Zum einen den See Mývatn. Das bedeutet wortwörtlich der Mückensee.
Ja.
Und an schönen Sommertagen, wenn kein Wind ist, dann weiß man, warum der so heißt.
Mhm. Ja, da war ich selber schon mal.
Ja, die Einheimischen früher meinten, das wären die Bartläuse des Teufels.
Ja. Aber ja,
ohne diese Mücken würde es auch das ganze Entenleben auf dem See nicht geben. Das ist an sich für viele Leute schon ein Grund, dahin zu gehen, so für Ornithologen. Ne?
Aber gibt's drumherum. So viele verschiedene Entensorten da, Entenarten.
Ja, genau. Aha. So fast 30 Sorten. Aber das andere, weswegen natürlich man da hingehen muss, das sind die Vulkanvielfalten. Ne? Also da gibt es ja ganz schöne Kraterlandschaften. Und nördlich von Mývatn gibt es dann außerdem noch einige Geothermalgebiete mit sehr vielen heißen Quellen. Da gibt es auch kurze und längere Wanderungen, die man da machen kann. Es gibt auch relativ junge Lavafelder. Und wenn man dann so weiter nach Norden fährt, dann kommt man zum Jökulsárgljúfur. Ich weiß, das ist auch wieder so ein unmöglicher Name.
Ja.
Aber das muss einfach sein.
Du sprichst ja auch so schön aus. Ne? Also ja, selber stottert sich dann immer ein.
Aber an dieser Schlucht, da kann man auch bestimmt 3-4 schöne Tagestouren machen und da ist auch alles Mögliche drin. Man hat da sehr schöne so Lava-Formationen, so erodierte Vulkanschlote, die aussehen wie riesige Trolle und Gnomen. Das ist eine fantastische Landschaft, gerade auch wenn es so ein bisschen neblig ist, dann wird
Wollte gerade sagen, das ist zum Saisonausklang vielleicht wieder netter, wenn da nicht die Sonne scheint, sondern so ein bisschen ungemütlicher wird. Dann hat man so richtige Sagengestalten wahrscheinlich.
Genau, und die haben noch einen ganz einfachen Namen, das heißt Hljodakletter.
Aha.
Entschuldige. und dann gibt es auch noch Ausbyrgi, die Hufeisenschlucht. Das ist ganz im Norden. Das darf man auf jeden Fall auch nicht auslassen.
Da hat doch das Pferd von Odin Sleipnir ja seinen Huf abgelegt.
So ist es. Heißt das, ne? Die Geologen behaupten, das ist irgendwie durch die Erosion von dem Gletscherfluss entstanden. Aber selbstverständlich ist es das Pferd von Odin gewesen, was eines Tages zu nah an der Erde kam, einmal aufgetreten ist und dann ist halt diese riesige Hufeisenschlucht zurückgeblieben.
Ja, ist ja auch klar. Ich meine, wenn es aussieht wie ein Hufeisen, dann muss es ja Sleipnir gewesen sein.
So ist es. Ja, man könnte auch von Ausbyrgi nach Dettifoss laufen. Das ist,
das ist auch sehr bekannt, ist dieser Wasserfall. Ne?
Das ist der größte Wasserfall in der Schlucht und auch der größte Wasserfall, zumindest wenn man so die Wucht von der Wasserfall betrachtet, ist das der größte Wasserfall Europas. Der ist 100 Meter breit und so etwa 45 Meter hoch. Und von diesem Wasserfall geht eine Zweitagestour nach Ausbyrgi.
Ja.
Das war früher eine sehr populäre Tour, weil man dann sehr bequem mit dem Bus zurückfahren konnte. Diese Busgesellschaften haben leider den Betrieb eingestellt und leider gibt es da keinen öffentlichen Verkehrsmittel mehr. Aber es gibt ein kleines Unternehmen, Nordic Natura, die bieten so eine Art Shuttle-Service an.
Das heißt, ich muss denen im Vorfeld Bescheid sagen, ja, ich wandere jetzt hier zwei Tage, bitte sammelt mich wieder ein.
Genau, die fahren zu bestimmten Zeiten, ist so ein bisschen wie ein Sammeltaxi. Es ist ein bisschen teurer, als mit dem Bus zu fahren, aber deutlich günstiger als mit einem normalen Taxi. Es ist wirklich so dazwischen.
Ja.
Und wenn man zu zweit ist oder zu viert ist, das eigentlich relativ preiswert.
Wo wir jetzt gerade über Treks reden, das ist ja ein Zweitagestrek. Wie ist denn das, wenn ich mehrere Tage unterwegs bin auf Island? Es gibt ja dieses Jedermannsrecht wie in Norwegen oder Schweden, dass ich einfach überall, wenn es nicht Privatgrund ist, Nacht bleiben kann. Das greift, glaube ich, auf Island nicht. Also ich kann nicht einfach am Straßenrand stehen bleiben. Aber beim Wandern muss ich da in ein Camp? Gibt es Camps? Muss ich überhaupt ein Zelt mitnehmen auf den meisten Treks?
Das hängt sehr davon ab. Also auf den beliebtesten Treks, wie zum Beispiel der Lögevigur oder Kjallvigur und noch ein paar andere, da brauche ich nicht unbedingt ein Zelt, weil da gibt es Wanderhütten.
Muss ich die vorher ermieten?
Die muss man auf jeden Fall lange im Voraus buchen. Also wenn man im Sommer diese Tour machen will, dann würde ich auch nicht warten bis Juni, um die Hütten zu buchen, sondern das auch gleich schon im Winter machen. Ja. Weil an manchen Tagen sind die Hütten sofort ausgebucht, weil die auch von Reisegruppen in Anspruch genommen werden. Und da denke ich zum Beispiel an Landmannalöger. Das ist echt ein bisschen eine heikle Sache.
Und wenn ich jetzt keinen Platz in der Hütte kriege, weil ich einfach zu spät dran war, könnte ich da mein Zelt mitnehmen in der Nähe von der Hütte zelten
gegen eine Gebühr? Man kann und man darf bei allen Hütten auch zelten und in der Regel auch nur dort. Und das ist, wo sich das Wandern doch ein bisschen unterscheidet von Norwegen. Wenn du zum Beispiel am Lögervigur unterwegs bist, dann kannst du nicht einfach beliebig irgendwo dein Zelt an einem schönen Flecken auf die Erde stellen. Das geht nicht, weil das ist Naturschutzgebiet und da darf man nur bei den Hütten zelten. Und das wird auch kontrolliert? Ja, das wird von den Rangern hin und wieder kontrolliert und da kann man auch schon mal ein Bußgeld bekommen.
Ja, gut. Wenn da so viele und das Leute Gleiche sind, ist das gilt, auch vernünftig.
Ja, das Gleiche gilt auch sonst wo in Island. Also da ist nicht so ein Jedermannsrecht wie zum Beispiel in Norwegen. Man darf eigentlich nur auf den Zeltplätzen campen.
Aber es gibt genügend Zeltplätze jetzt auch gerade, wenn ich den Trek gehen will. Genau. Ist es schon so ausgelegt, dass ich da außer auf den Bekannten, wo es vielleicht Hütten gibt, sondern dass ich da eben auch mit dem Zelt am Ende einer Tagesetappe gut unterkomme.
Ja, da ist natürlich was anderes, wenn ich in wirklich entlegenen Gebieten unterwegs bin, wie zum Beispiel Hornstrander.
Ja.
Das ist ein Gebiet, da ist keine Infrastruktur.
Also, das ist da, ganz oben im Nordwesten, das, in den Westfjorden, genau. Ne?
Das ist der äußerste Nordwestzipfel. Mhm. Und das ist eigentlich wirklich noch Wildnis. Da sind keine Wege, da sind nur noch so Überreste von alten Wegen, die es mal gab, weil früher war diese Halbinsel bewohnt.
Trampelpfade? Also da, wo die meisten Menschen gehen, gibt es sowas zum Orientieren?
Was gibt es da?
Trampelpfade, also dass man einfach Wegspuren hat sozusagen.
Genau, es gibt hier und da noch so Trampelpfade seit 60, 70 Jahren, aber vielerorts sind die verschwunden oder kaum noch zu sehen, weil früher waren das die einzigen Wege, die es auf der Halbinsel gab, wo die noch bewohnt war.
Und jetzt wohnt gar niemand mehr da.
Nee, also bis 1950 circa wohnten da noch Leute. Aber gerade in Mitte des 20. Jahrhunderts sind die alle sehr schnell weggezogen und die meisten davon in den 40er Jahren.
Wegen besseren Arbeitschancen in den größeren Städten, ja, oder ist, der Fischfang nachgelassen, von dem die gelebt haben?
Damals war das ja so, dass die Insel erst von den Engländern und danach von den Amerikanern, die wurde nicht besetzt, aber die haben dort überall ihre Basissen aufgebaut. Mhm. Und die Leute haben dort das erste Mal richtig Geld verdient. Bis dahin war das in Island gar nicht üblich, dass man für Arbeit Geld bekommen hat. Das war eher noch so Tauschgeschäfte, die da liefen. Aha. Und jetzt auf einmal konnten die Leute richtig Geld verdienen, wenn sie für die Amerikaner gearbeitet haben. Und dann sind die besten Kräfte überall weggezogen aus diesen entlegenen Buchten. Die älteren Menschen sind zurückgeblieben und die Kinder. Und irgendwann stellte sich raus, dass diese Gemeinschaften so nicht mehr überleben konnten. Und dann sind halt alle innerhalb von wenigen Jahren weggezogen.
Ja, ist eigentlich gut für die Umwelt, aber ein bisschen schade, weil so ein Stück von dieser Kultur bestimmt verloren gegangen ist.
Ja, aber das ist etwas, was überall auf Island in diesen entlegenen Regionen passiert ist. Das war genauso bei Langanes im äußersten Nordosten. Das war auch so bei der Halbinsel Fjördur in der Nähe von Akureyri. Mhm. Also die ganzen entlegenen Regionen.
Ziemlich in der Mitte vom Norden, oder?
Das ist in der Mitte vom Norden, genau. Ja. Mhm. Aber die Natur hat sich natürlich sehr schnell die Landschaft wieder zurückerobert. Früher waren da überall Schafe, die dort geweidet haben. Und seitdem auch die Schafe verschwunden sind, hat man dort die schönsten Blumenwiesen. Da auf Hornstrand, da gibt es ja sehr viele Orchideen zum Beispiel. Ne?
Ah, okay. Ja gut. Hat alles Vor- und Nachteile. Ne? Für uns Wanderer ist es ganz natürlich schön, wenn man da mal so eine wirklich wilde Ecke noch hat, wo es noch nicht mal mehr Wege gibt. Ja. Da sind wir über drauf gekommen. Da darf ich mein Zelt dann auch dahin stellen, wo es.
Ja klar, weil es gibt fast keine Unterkünfte. Es gibt das Gebäude vom Leuchtturmwärter.
Ja.
In Hornbjergsviti, dort gibt es so eine richtige Wanderhütte mittlerweile. Das wurde ja übernommen von dem isländischen Wanderverein Ferðafélag Íslands.
Und das dort, kann ich auch ganz normal mich einmieten.
Wie genau, dort kann man ganz genau übernachten, wie in jeder andere Wanderhütte. Und dann gibt es wohl noch ein, zwei privat geführte Unterkünfte. Zum Beispiel in Hesteyri gibt es das alte Haus vom Dorfarzt von früher. Das ist jetzt auch so eine kleine privat geführte Unterkunft. Und deswegen ist es auch so, dass viele Leute sich dann dort einquartieren und dann nur so sternförmige Tagestouren machen. Das ist auch eine Möglichkeit.
Würdest du das einem Einsteiger empfehlen?
Das ist eher nicht für Einsteiger, weil es sehr entlegen ist, das Gebiet. Man muss auch so ein bisschen sehen, dass man sich zurechtfindet mit Karte und Kompass oder GPS. Mhm. Das Wetter kann auch sehr bescheiden sein und das auch tagelang. Sogar im Sommer kann es dort mal Schnee geben.
Ja.
Weil das ist direkt quasi am Polarkreis. Tagelange Nebel kann auch stattfinden und das bedeutet, dass man dann auf so einem Hochplateau sich mal schnell verirren kann. Mhm. Also ich würde das nicht für Anfänger empfehlen. Das ist mehr für Leute, die Trekking erfahren sind und auch kein Problem damit haben, für die gesamte Zeit ihren ganzen Proviant zu schleppen und Zelt und so weiter. Man hat da schon leicht 20 Kilo und mehr auf dem Rücken. Mm. Ne?
Apropos Zelt und Proviant und so, was sind denn so Ausrüstungsbasics, die man für Island einpacken soll? Jetzt Mal abgesehen von Hornstrandia, das ist ja eh nochmal eine eigene Nummer. Da brauchen wir ja die volle Trekking-Ausrüstung mit Kocher und allem.
Aber ja, reden wir jetzt von
Tagestouren? Was würdest du sagen, Mütze gehört wahrscheinlich immer ins Gepäck zum Beispiel.
Reden wir jetzt von Tagestouren oder mehrtägige Touren?
Gib doch mal so ein paar Hinweise für beides. Weil wenn ich mal nach Island reise, vielleicht noch nie da war, da würde ich bestimmt hauptsächlich Tagestouren machen, aber die meisten schwärmen ja davon, eben auch mal einen 2-3 Tagestrek zu machen.
Was auf jeden Fall absolut wichtig ist, das ist, dass man robuste Wanderschuhe dabei hat, Wanderstiefel.
Ja.
Am besten auch etwas höhere Stiefel, also nicht die ganz flachen, weil die Gefahr, um umzuknicken, die ist ja gerade so im Inland sehr groß. Das, man läuft ja oft über Lavabrocken und so weiter. Mhm. Also gutes Schuhwerk und auf jeden Fall auch wind- und wasserfeste Kleidung. Jeanshosen würde ich zum Beispiel in Island nie empfehlen.
Lange Unterwäsche auch im Hochsommer immer mit einpacken?
Nicht unbedingt. Okay. Also wenn man jetzt ins Hochland richtig mehrtägige Touren machen will, dann würde ich das vielleicht machen. Aber sonst bei Tagestouren nicht.
Aber auf dem Trek würdest du schon empfehlen, weil eben auch das Wetter sich ändern kann.
Ja, wenn man da länger unterwegs ist und das Wetter dann vielleicht auch nicht so schnell im Voraus einschätzen kann. Ne?
Ja.
Und wenn man natürlich dann höher in die Berge geht, dann sowieso. Denn Mütze, Handschuhe. Mhm. Also auch im Sommer würde ich unbedingt Handschuhe mitnehmen und eine Mütze.
Ja. Trekkingstöcke?
Wanderstöcke auf jeden Fall auch.
Ja.
Und was auch wichtig ist, gerade wenn man ab und zu mal Flüsse oder Bäche durchwaten muss, das ist extra Schuhwerk, um eben zu waten.
Ja.
Also man sollte nie...
Wassersandalen oder...
Wassersandalen, Neoprenschuhe, so ganz leichte, die haben sich auch gut bewährt.
Ja.
Das Problem ist nur, dass sie dann nach dieser Tour wahrscheinlich hinüber sind, weil man über sehr scharfkantiges Lavagestein läuft und diese Neoprenschuhe, die sind meistens nicht sehr reißfest.
Ja, das sind eher so Socken.
Habe ich leider so empirisch rausgefunden. Mhm. Die Teva-Sandalen, die sind natürlich, oder sowas Ähnliches, die sind natürlich viel robuster, aber auch ein bisschen schwerer.
Ja, aber wenn man die dafür mehrfach anziehen kann und seine Füße besser schützt,
ist wahrscheinlich
besser dran.
Wanderstöcke sind auch unentbehrlich, gerade wenn man so Bäche durchwarten muss. Man hat dann quasi 4 Beine statt 2.
Ja.
Und auch wenn man steile Hänge hinuntergehen muss, dann entlastet das schon so die Kniegelenke. Mhm. Und man vermeidet, dass man stolpert. Ne?
Ja.
Denn auch einen Sonnenschutz würde ich auch mitnehmen. Mhm. Denn man denkt, Island ist doch immer kalt, aber es gibt tatsächlich auch mal Tage, wo es richtig heiß ist und man unterschätzt dieses Lavagestein, das sieht so dunkel aus. Aber
das strahlt schön ab, ne?
Ja, das strahlt trotzdem ab und man holt sich da echt einen schönen Sonnenbrand, gerade auch wenn man dann noch über Schneefelder läuft und so weiter. Ja. Das ist auf jeden Fall auch wichtig. Gute Karten.
Ja, man lässt sich vom Wind täuschen, ne? Ist doch kühl, aber dahinter steckt natürlich dann doch die Sonne.
Hm? Ja, es ist eine Geschichte, die viele Leute unterschätzen, gerade so, die nicht sehr wandererfahren sind. Das ist die Gefahr von Hypothermie.
Ja.
Und deswegen sagte ich auch auf jeden Fall keine Jeanshosen mitnehmen, weil die werden nicht nur nass, sondern wenn es kalt ist, man kühlt richtig sehr schnell aus, die Nässe und Kälte zusammen.
Ja gut, das kann ich mir vorstellen.
Aber, Was auf jeden Fall auch wichtig ist, gutes Kartenmaterial und ich würde sagen, ein GPS-Gerät mit den eingespeisten Tracks, das schadet auch nicht. Beziehungsweise
hat man dann überall Handyempfang? Könnte ich auch per Smartphone navigieren?
Ja, das ist eben, deswegen sage ich ein GPS, weil Handyempfang ist nicht immer gegeben. Ne?
Ja. Ja, und die Akkus gehen ja auch meistens schneller leer, wenn ich mit dem Handy navigiere, dann...
Also in Gebieten, wo sehr viele Menschen wohnen oder wo größere Verkehrswege sind, zum Beispiel an der Ringstraße, da ist der Handyempfang meistens gut bis sehr gut. Aber gerade wenn man ins Inland geht, dann hat man schnell gar keinen Empfang mehr. Ne?
Okay, das ist dann vielleicht auch nicht ganz so einsteigertauglich, sich gleich an die großen Inlandstouren zu wagen.
Nö, also außer man würde jetzt den Lögerwür laufen zum Beispiel, weil da natürlich sehr viele Menschen unterwegs sind.
Gut, dann ist man durch die Menschen wieder... auf der sicheren Seite, die einem dann doch begegnen.
Ja, das ist natürlich ein zweischneidiges Schwert. Wenn man gerne alleine laufen will, ist das natürlich vielleicht nicht so schön.
Ja.
Beziehungsweise dann empfehle ich immer, geht lieber dann etwas früher in der Saison oder später, also zum Beispiel Anfang September bin ich den auch schon gelaufen. Dann ist das Wetter vielleicht nicht ganz so optimal. Es ist auch nicht mehr ganz so viel Tageslicht da, aber es sind auch nicht mehr ganz so viele Leute da.
Mhm.
Danach geht es dann aber ganz und gar nicht mehr, weil man kommt schlicht in das Gebiet nicht mehr rein. Zum Beispiel die Busverbindungen nach Lammerlöger, die werden eingestellt um den 7., 8. September rum.
Ah, das ist auch gut zu wissen, dass man bis dahin.
Und das gilt übrigens auch für einige andere Gebiete im Hochland, wie zum Beispiel die Gegend um Askja oder die Gegend um Kärtlinger Viertel.
Ja.
Kärtlinger Viertel und Querawettlir, das liegt im westlichen Hochland. Da kam man bis vor einem Jahr gar nicht mehr hin mit öffentlichen Verkehrsmitteln, weil die Busverbindung, beide Busverbindungen, die dahin gefahren sind, das waren Sterna und SBA, die haben die Linien auch aufgegeben.
Aber eigentlich komisch, ne? Wenn mehr Leute nach Island kommen, soll man doch auch meinen, dass es noch mehr lohnt, einen Bus fahren zu lassen.
Ja, aber das hat verschiedene Gründe. Ich glaube, dass auch Corona da eine Rolle gespielt hat, weil die eine Busgesellschaft Sterna, wenn ich mich nicht irre, gibt es die ganz und gar nicht mehr.
Ah.
Und SBA hat die ganzen Linien eingestellt, die normalen Buslinien, zum Beispiel nach Detifoss, auch zum Krapla-Vulkan in der Nähe von Mifaten und auch eben diese Hochlandroute über Kjölur, das ist alles eingestellt worden.
Komisch, ne? Weil das sind ja eigentlich schon Klassiker, wo man damit rechnen könnte, dass die auch frequentiert werden. Auch
ja, es gibt Verlagerungen im Tourismus, die setzen dann mehr auf den Transport von Kreuzfahrtschiffstouristen.
Ja.
Das ist leider die Realität.
Das ist natürlich schade.
Das ist auch, das ist alles miteinander verknüpft. Man kann sich auch fragen, warum gibt es jetzt plötzlich zum Detifoss so einen richtigen Highway? Das wird natürlich verkauft als The Diamond Circle, so ein bisschen so ein Pendant zu dem Golden Circle im Süden.
Ja.
Aber das ist natürlich auch ein bisschen, weil man dann bequem von Akureyri aus die ganzen Highlights mit den Kreuzfahrtschiffstouristen an einem Tag bequem arbeiten kann.
Ja, das ist natürlich schade für die Wanderer, die doch gern eben auch eine Buslinie genutzt hätten, eben damit sie Start-Endpunkt verschieden haben können und da einfach ein Stück gehen können.
Das ist auch ein Punkt, wo ich selber mich manchmal überlege, warum macht da zum Beispiel der isländische Staat, beziehungsweise macht da der Nationalpark Vatnajökull nicht mehr, dass man zumindest bestimmte Teilregionen, dass man da zum Beispiel so einen Shuttle-Bus ins Leben ruft, dass man, wenn auch nur einmal pro Tag von A nach B käme oder umgekehrt, das wäre schon eine ganz große Hilfe. Aber
wir können hoffen, dass es im Zug von immer mehr Nachhaltigkeit überall, dass wir da vielleicht auch, oder auch, dass Island da auch wieder mehr hinkommt, ne?
Ja.
Dass es sowas unterstützt.
Ein Schritt in die richtige Richtung, finde ich, ist dann schon zum Beispiel die Initiative von Nordic Natura, die so mit so einem kleinen Bus so eine Art privat geführte Shuttle-Service anbieten.
Ja.
Ja, ist natürlich ein bisschen
aber auch
teurer.
Dass sich das wieder mehr durchsetzt, ne? Wenn das mehr nachgefragt wird, lohnt es sich vielleicht auch für ein zweites Unternehmen, das noch an einer anderen Stelle auch zu etablieren.
Ja. Also ich finde, der Nationalpark hat, der isländische der Vatnajökull Nationalpark, das ist eine ganz gute Initiative, weil da sehr viel geschützt wird. Ne? Das ist ja eine Fläche von 14.000 Quadratkilometer. Das ist jetzt, wenn ich mich nicht irre, der größte oder der zweitgrößte Nationalpark in Europa.
Oh, wow. Okay.
Und es sind sogar Pläne, das eventuell noch weiter auszudehnen. Also sogar irgendwie ist die Rede von einem Hochland-Nationalpark, der mehr oder weniger die Hälfte der gesamten Landesfläche einnehmen würde.
Natur wäre das wahrscheinlich nicht schlecht, aber dann, klar, muss man wieder irgendwie eine Infrastruktur bereitstellen, damit die Leute das auch genießen können.
Ja, vor allem
und eben nicht auf eigene
natürlich,
Faust da irgendwie durchbrettern.
Ja, da kollidieren natürlich auch Interessen, weil man fragt sich natürlich dann, was ist mit Wasserkraftwerken, die man noch plant, mit geothermischen Kraftwerken, die man noch plant. Also persönlich finde ich, dass es langsam reicht, aber das ist natürlich meine ganz persönliche Meinung.
Ja.
In Island gehen die Meinungen da weit auseinander. Also 50-50 würde ich sagen, verhält sich das. Und ja, da muss man sehen, wohin die Reise geht.
Ich fürchte, da müssen wir als Außenstehende und Nicht-Isländer eher den Isländern das überlassen, wie sie es handhaben wollen. Ne?
Klar.
Jetzt sind wir schon eigentlich über die Zeit, die ich mit dir sprechen wollte, aber ich wollte trotzdem noch mal kurz dich fragen, Erik, welche Treks, welche Tagestouren du auf alle Fälle empfehlen würdest oder ein, zwei, wo du sagst, das muss man gemacht haben, vielleicht die wir jetzt noch gar nicht besprochen haben, auf die wir noch gar nicht gekommen sind.
Es ist natürlich der Lögervigür, auch wenn er überlaufen ist.
Den hatten wir auch schon,
Es ist einer der schönsten Treks in der Welt,
also
alleine schon.
Nach wie vor.
Durch den Vulkanausbruch vom Eyjafjallajökull in 2010 hat diese ganze Geschichte nochmal an Attraktivität gewonnen. Weil wenn man jetzt den Lögervigur verbindet mit dieser Wanderung über diesen Fimvörðuháls-Pass zur Südküste, dann hat man eine wunderschöne Tour für 4 bis 6 Tage und kann da jetzt neben den Rheolithbergen, den Schluchten und Wüsten und so weiter jetzt auch noch junges Lavagestein, junge Kraterlandschaften und so weiter auch noch mitnehmen auf diese eine Tour.
Okay, also was der Klassiker sonst, der Klassiker ist nach wie vor Lüthing.
Wenn man nun sagt, Lögervigur ist schon ein bisschen zu viel überlaufen, aber diese Landschaft würde ich gerne trotzdem sehen.
Ja.
Dann habe ich so noch ein bisschen einen Geheimtipp im Petto und das ist Kärtlinger Viertel. Und dieses Gebiet ist jetzt dank einer neu eingerichteten Buslinie, die erst in diesem Sommer eigentlich in Betrieb genommen wird, auch sehr gut zugänglich, wenn man nicht mit dem Geländewagen selber dahin fahren kann. Und in Kärtlinger Viertel kann man sehr schön Tagestouren machen. Es gibt eine ähnliche Landschaft wie in Lampmannerlöger, auch diese bunten Rheolithberge mit vielen Solfataren.
Wie bitte? Wo liegt die denn ungefähr für uns Nicht-Isländer?
Also das ist das westliche Hochland. Wenn ich jetzt von Reykjavik zu den Geysiren fahre, dann geht es von dort quasi senkrecht nach Norden hoch Richtung Akureyri. Das ist die Kjölur. Und links von der Kjölur liegt Hveravellir und rechts davon Kärtlinger Viertel. Beides sehr interessante Gebiete. Von Hveravellir kann man eine 3-Tagestour nach Kvitarnes laufen. Ist auch noch wenig bekannt, obwohl es diese Route schon sehr lang gibt. Aber ich bin immer wieder angenehm überrascht, wie wenig Leute dort laufen.
Es ist eine sehr einfache Tour. Es gibt noch echte Geheimtipps auf Island.
Ja, das ist auch für Einsteiger eigentlich eine sehr schöne Tour, weil es da eigentlich keine Schwierigkeiten gibt. Die Route ist gut markiert. Es gibt relativ wenig große Höhenunterschiede. Man hat immer den Blick auf die Gletscher in der Ferne und hat so richtig dieses Hochland-Feeling, weil man läuft wirklich durch die Wüste, Lavawüste, Steinwüsten. In der Ferne siehst du irgendwelche Vulkane und in den Hütten ist meistens relativ viel Platz. Trotzdem
es gibt dort auch Hütten in angenehmer Tageszeit.
Da gibt es auch andere Hütten, aber auch da würde ich die trotzdem rechtzeitig buchen.
Okay, obwohl es noch ein Geheimtipp ist.
Kärtlinger Viertel, das liegt auf der anderen Seite. Hveravellir liegt westlich und Kärtlinger Viertel östlich von Kjölur. Und von dort kann man also, wie gesagt, Tagestouren machen, aber auch eine 3-Tagestour. Die geht um das ganze Gebiet herum. Es gibt da 2 einfache Hütten und das ist auch wirklich Hochlandfeeling pur und da läuft niemand.
Und die finde ich auch, muss ich nochmal fragen, alle in deinen Büchern.
Die Kärtlinger Viertel habe ich nicht in meinen Büchern drin, weil die eben bis vor kurzem ohne Bus nicht erreichbar war. Deswegen haben wir die bewusst auch nicht reingenommen. Vielleicht nehmen wir sie in eine Neuauflage mit rein.
Ich würde sagen, in der nächsten Auflage dann. Ja.
Diese andere Route von Hveravellir nach Kvitarnes, die hatten wir schon drin.
Alles klar. Also das meiste, was wir hier besprechen, wie gesagt, die Namen sind ein bisschen kompliziert, findet man also dann auch in deinen Büchern. Jetzt habe ich noch eine abschließende Frage.
Ja.
Gibt es denn noch eine Traumtour auf Island, die du unbedingt mal machen willst oder sagst du, ich habe meine Traumtour schon gefunden und die mache ich immer wieder?
Also ein Gebiet, was ich persönlich richtig faszinierend finde nach wie vor, das ist eben Hornstrander.
Ja, also die richtig wilde Ecke,
wo man ein bisschen Expertenwissen braucht. Abgeschieden ist. Und das ist ein ganz anderes Island. Das ist nicht das Island, was man normal mit dem Klischee der Insel aus Feuer und Eis verbindet, sondern es gibt da einige der größten Vogelbergen der Welt, Hornbjarg. Es gibt da einen Leuchtturm, es gibt da ganz einsame Buchten mit Meter hoch das Treibholz aus Sibirien. Es gibt keine Brücken, keine Wege, man muss die Flüsse durchwaten, manchmal geht das nur bei Ebbe, man muss echt die Tour sehr vorsichtig planen, weil da kann alles Mögliche schief gehen. Aber wir hatten da auch, das muss ich unbedingt noch erwähnen, ein sehr bizarres Erlebnis, wo wir dann 1993 das erste Mal liefen. Da waren damals
bizarre
noch diese
Erlebnisse sind immer super.
Ja, damals war dieser Leuchtturm noch bemannt.
Also er wurde noch genutzt für den Schiffsverkehr auch.
Genau. Und Das wussten wir nicht, dass es noch einen Leuchtturmwärter gab. Und Das war unsere Rettung, weil wir waren da ziemlich blauäugig auf diese Tour unterwegs. Das war die erste Islandreise überhaupt. Und wir hatten keinen Sprit mehr für den Kocher. Und leider hatten wir noch sehr viel Zeit und sehr viel Strecke zu gehen. Und das war keine gute Kombination. Und dann kamen wir zu diesem Leuchtturm und da sahen wir, dass da jemand war. Und dann haben wir natürlich unser Problem geäußert. Und er guckte uns erstaunt an und dann sagte, was wollt ihr denn haben? Benzin? Super. Normalbenzin? Oder doch lieber Kerosin? Ich habe alles hier in riesigen Fässern.
Ja gut, der musste sich rüsten für die ganze Saison wahrscheinlich.
Das stellte sich raus, der Leuchtturmwärter war gleichzeitig auch Journalist der damals noch existierenden kommunistischen Zeitung Islands.
Aha.
Also eine ganz bizarre Begegnung.
Ja, aber euer Glück, ne?
Ja. Und da sind wir auf der Tour auch Kegelrobben begegnet. Normalerweise sind die sehr scheu, aber da sind wir mit etwas Geduld diese Tieren bis auf 5-6 Metern genährt.
Okay.
Und man hat sich echt überlegt, wer beobachtet hier jetzt nun wen.
Ja, das kann ich mir vorstellen.
Ja. Ja, das ist halt, das ist eine ganz eigene Landschaft, ein ganz eigenes Erlebnis. Und man läuft da in der Regel auch, sobald man so ein bisschen von diesem Leuchtturm weg ist, links und rechts davon, da sind kaum Leute unterwegs.
Gut,
aber es ist schwierig. Man muss die Tour vorsichtig planen.
Ich wollte gerade sagen, das ist jetzt schon irgendwie vor die Fortgeschrittenen unter uns. Also
man muss auch mit dem Boot hin. Man muss entweder selber ein Boot chartern oder es gibt auch im Sommer so hin und wieder so Ausflugsboote, die da hinfahren. Da kann man dann auch dahin fahren und dann zum Beispiel sich 3-4 Tage später irgendwo wieder abholen lassen. Die reguläre Fähre, die es früher gab, die existiert da nicht mehr. Früher, da reden wir von vor 25 Jahren, da gab es eine Fähre, die steuerte diese Halbinsel ein paar Male im Sommer an. Und da gab es eine Siedlung am Reykjafjörður, da gab es so eine ganz kleine Holzsägerei. Und ich weiß noch ganz gut, da sind wir über so einen Berg gekommen nach 7 Tagen und wollten dort unsere Tour beenden und dachten, wir sehen eine Fata Morgana. Was wir sahen in der Tiefe, das war so ein blaues Rechteck, so ein dampfendes blaues Rechteck. Und wir denken, nach einer Woche in der Wildnis, das kann nicht wahr sein, da liegt ein Swimmingpool am Ende der Welt. Und das war der Swimmingpool, der damals in den 30er Jahren gebaut wurde noch für die ganzen Kinder der Region, die dort das Baden gelernt haben, das Schwimmen gelernt haben.
Naja,
und jetzt ist das
nach 7 Tagen in der Pampa ist es natürlich auch fein, wenn man da so einen Swimmingpool hat, ne?
Naja, und dann diesmal, jetzt wird dieses Bad von den Leuten da, es ist im Privatbesitz jetzt von den Leuten, die da diese Hütten in der Nähe haben. Und damals, wo wir da ankamen, da haben wir dann da bei den Leuten in der guten Stube auf die Fähre gewartet. Die Fähre kam zu spät, die sollte um 8 uns abholen und die kam erst um Mitternacht mit 4-stündiger Verspätung.
Oha.
Ich werde das nie vergessen. Ich denke, wir fahren dann gleich los. Aber nein, da sah ich zu meinem Erstaunen, dass die Besatzung von dem Schiff mit Badezeug im Anmarsch war und sagte, ja, wir sind jetzt 4 Stunden zu spät. Ob
jetzt
nun 4 Stunden oder 7 Stunden, ist egal, wir gehen erstmal baden. Und alle tauchen ein.
So was erlebt man dann wirklich nur in Winkeln, die wirklich noch ein bisschen unberührter sind.
Da würde ich sagen, das ist auch ein Grund, warum mir diese Insel so ans Herz gewachsen ist. Dieses ein bisschen ein nordisches Manjana oder Laissez-faire, Laissez-passer, so eine nordische Lockerheit. Man nimmt das Leben, wie es kommt.
Ja, und das war jetzt aber auch ein sehr schönes Schlusswort.
Ja.
Zumal sich das jetzt wieder mit dem Anfang von unserem Gespräch ganz gut zusammenfügt, wo ich dich einfach gefragt habe, was ist denn da so toll dran? Vielen, vielen Dank für deine Eindrücke und deine vielen Tipps. Ich glaube, unsere Hörer, die können sich da auch ganz, ganz viel rausziehen. Deine Bücher, wie gesagt, erwähne ich nochmal in den Shownotes, allein schon wegen den unaussprechlichen Namen. Es hat mich sehr gefreut, dass wir über Island geplaudert haben. Vielen Dank.
Die Freude war ganz meinerseits.
Ich hoffe, wir hören uns oder mal wieder beim Podcast. So hören wir uns eben im Redaktionsalltag, aber ich hoffe, wir hören uns einfach auch mal wieder bei einem Podcast und vielleicht erzählst du von einer anderen deiner Lieblingsregion dann ähnlich anschaulich.
Okay, das
Vielen
machen wir
Dank.
Gerne.
Bis demnächst mal.
Danke dir. Tschüss.
Tschüss.
Tschüss, Kerstin.
Wenn euch unser Podcast gefällt und ihr keine Episode mehr verpassen möchtet, dann abonniert uns doch gerne gleich hier oder auch unseren Newsletter auf outdoor-magazin.com. Natürlich findet ihr uns auch gedruckt am Kiosk oder per Abo in eurem Briefkasten und klar auch auf Facebook und Instagram. Bis bald hier oder draußen auf Tour.
Hauptsache raus, der Outdoor-Podcast.